Wir sind wieder zurück aus dem Urlaub und gleich geht's hier los mit der neuen Folge Fritz und Stroh, die Fußballshow. Heute natürlich alles zur ersten Pokalrunde. Alles vor allem zum großen Derby zwischen Mannheim und Kaiserslautern. Komplett eskaliert. Wir werden es aufarbeiten für euch. Außerdem die großen Überraschungen. Groß Aspach, Jeddelo, Rot-Weiß Essen. Das werden wir diskutieren. Vieles mehr. Natürlich auch Supercup. BVB gegen Bayern. Das alles in der neuen Folge Fritz und Stroh.
Fritz und Stroh, die Fußballshow.
Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fritz und Stroh, die Fußballshow. Und heute starten wir erst so richtig rein in die Saison. Na, wir waren beide abwechselnd erstmal im Urlaub. Da nochmal vielen, vielen Dank natürlich an unsere Community-Gäste, die letzten zwei Wochen hier die zweite Liga einmal mit mir und einmal mit dir zusammen, Micha, die Folgen gemacht haben, damit wir so einen kleinen Prolog quasi in die Saison haben. Und jetzt sind wir beide am Mikrofon, können endlich hier reinstarten und ich sage erstmal hallo Michael. Ja. Willkommen in der Saison 26-27.
Buongiorno, ne? Wie man in Italien sagen würde. Ja, es ist durch die WM und jetzt durch die beiden Zweitliga-Folgen, eigentlich gab es gar keinen so einen richtigen Übergang. Ne? Es ist nahtlos geht's in die neue Saison. Ich weiß gar nicht mehr, kann ich das noch? Kann ich noch Bundesliga, DFB-Pokal? Geht das überhaupt? Keine Shitshow.
Ja, stimmt. Ne? Also DFB-Pokal, erste Runde, ist noch immer einigermaßen bodenständig im Vergleich zumindest zu allem, was die FIFA so fabriziert da draußen. Ja. Deswegen begeistert es uns natürlich auch Jahr für Jahr. Erste Pokalrunde ist immer so ein schöner Handshake zwischen Profifußball und Amateurfußball. Ne?
Und dabei hätte man so viel von der USA lernen können. Ne? Stell dir mal vor, einfach vor jedem DFB-Pokalspiel, erste Runde, wird erstmal die deutsche Nationalhymne gespielt, klar. Und dann fährt ein Traktor übers Feld.
Das ist der Flyover des Amateurfußballs. Der
Drive-Thru. Schön mit dem Trecker einmal rüber über das satte Grün.
Ja, richtig. Oder, weiß ich nicht, da lässt man so einen kleinen Segelflieger drüber fliegen. Aber nicht so einen richtigen Segelflieger, sondern so einen Modellbau. Weißt du, der fliegt da so einmal drüber und er hat dann so ein kleines Fähnchen hinten dran und dann steht da drauf SSV Jeddelo 2.
Ja, oder man lässt einfach ein paar Pferde übers Feld laufen, ne? Das ist oder auch so. Immer sehr beliebt.
Das ist ja eine hervorragende Überleitung hier das größte Spektakel, leider im negativen Sinne, der ersten Pokalrunde. Denn damit wollen wir heute reinstarten mit dem Derby zwischen Waldhof Mannheim und dem ersten FC Kaiserslautern, was leider übel eskaliert ist am Freitagabend. Und deswegen viel diskutiert wurde und wir werden natürlich auch drüber sprechen. Am Ende gewinnt der FCK dann 1-0 nach Verlängerung durch das Tor von Kanate. Sportlich sicherlich verdient über die 120 Minuten. Also Waldhof Mannheim hat sehr, sehr gut dagegen gehalten, muss man sagen. Also für einen Drittligisten gegen Zweitligisten aller Ehren wert. Mhm. Am Ende geht das schon in Ordnung, dass Lautern weiterkommt. Aber Waldhof Mannheim erstmal sportlich starker Auftritt.
Ja, nur dass halt relativ zeitig und das sogar vor dem Anpfiff schon klar wurde, dass das ein Spiel wird, was in seinen Emotionen nicht nur einem Derby gerecht wird, sondern möglicherweise den einen oder anderen Step weitergeht, als dann vielleicht für ein gutes Derby schön gewesen wäre. Denn schon vor dem Anpfiff gab es ja Szenen, wie Kaiserslautern-Fans ballernd auf die Kurve gekommen sind mit Feuerwerkskörpern.
Ja, als sie schon das Stadion betreten haben, da sind die ersten Pyros schon aufs Feld geflogen und da wusste man schon, wo die Reise hingeht. Ja, das muss man vielleicht nochmal erklären, ist vielleicht ja auch nicht jedem bekannt. Mannheim-Lautern ist ja jetzt nicht so deutschlandweit das bekannte Derby, ne? Also die treffen sich ja auch nicht so häufig, also zuletzt hatten sie sich in der dritten Liga getroffen, 2020-21, also es war das letzte Pflichtspiel gegeneinander und sonst gab es die Paarung halt auch nicht so oft, aber Mannheim und Lautern, die hassen sich schon bis aufs Blut, ne? Das muss man schon sagen, also das ist schon eine ganz aggressive Rivalität, die man da pflegt zwischeneinander und deswegen war es leider auch erwartbar, dass da einiges passieren wird dann.
Ja, also zwischen Kaiserslautern und Mannheim, das ist eine Dimension, Situation. Da würde man das Derby zwischen Schalke und Dortmund fast als freundschaftlich bezeichnen.
Also, boah, gut.
Nein, also wenn man jetzt über, also wenn ich das mal so gegenüberstelle, dann hast du halt so Dortmund und Schalke, die mal auch zusammen abhängen oder wo man sagt so, ja, die Blauen, ja, ich hasse die, aber die sollen trotzdem zurück in die erste Liga, weil ich will das Derby wieder. Und dann, vielleicht ist es stützt nicht, aber ich vermute, dass man da in Mannheim und Kaiserslautern nicht ganz so drüber denkt.
Ist vielleicht noch ein bisschen ekliger, das kann sein, ne? Dass man sich da gegenseitig wirklich gar nichts gönnt. Ja, ich glaube, bei BVB gegen Schalke ist es halt auch, weil, du wirst mir jetzt nicht widersprechen, aber der BVB halt auch schon sehr lange sportlich sehr weit entfernt von Schalke ist. Und ich glaube, dass das so eine gewisse Milde gegeneinander auslöst, dass man sagt, so komm, lass sie doch wenigstens auf einem Level wieder spielen, dass wir das Derby wieder haben. Ich glaube, wenn Schalke und Dortmund so auf einem Niveau wären sportlich über eine lange Zeit, wäre es vielleicht auch wieder aggressiver, ne?
Aber du willst, also das, ich stimme dir zu, dass Dortmund und Schalke jetzt nicht unbedingt in Klassenreichweite sind. Aber das ist ja bei Mannheim und Kaiserslautern jetzt auch nicht der Fall.
Ja, also es gab mal eine Zeit, wo sie ein paar Jahre hintereinander in der dritten Liga sich dann getroffen haben.
Ja, es gab auch mal eine Zeit, in der Schalke 04 da oben unter den Top 3 Mannschaften Deutschlands gespielt hat. Ne?
Also hast recht, ja. Aber ja, ist auf jeden Fall eine spezielle Feindschaft zwischen Mannheim und Lautern und die wurde im negativen Sinne richtig ausgelebt bei dem Spiel.
Ja.
Wobei es aber ja doch sportlich eigentlich interessant war, weil Lautern in die zweite Liga ganz okay reingekommen, 2 Unentschieden gegen Wolfsburg und Karlsruhe. Wolfsburg absolutes Top-Team, Karlsruhe auch ganz gut, also okayer Saisonstart für die Lauterer. Mannheim sogar echt mit einem guten Saisonstart, also Fortuna Düsseldorf als Absteiger geschlagen in der dritten Liga und ein Unentschieden gegen einen der Aufstiegsfavoriten Hansa Rostock geholt. Das ist sogar ein richtig guter Start gewesen. Und so stellt es sich auch da, ne? Also Mannheim konnte schon durchaus mithalten mit Lautern.
Ja, es ist, der war bei eurer Folge schon im Fokus, er war bei unserer Folge im Fokus, die wir gemacht haben zur zweiten Liga und er ist auch in diesem Spiel wieder im Fokus. Marlon Ritter, der, wenn ich es positiv formulieren soll, emotional leader, der Kaiserslauterner. Ey, es ist wirklich heftig, was der Mann für eine Giftigkeit auf den Platz bringt. Und auch da muss ich sagen, ja, bei allen Emotionen, und es funktioniert auch, und es ist auch super, um den Gegner aus dem Konzept zu bringen. Aber ey, ja. Ein Gang runter, ein Fenster auf Kipp.
Ja, der Mann ist speziell, das muss man sagen. Also ja. Emotional, es ist halt, ich glaube, auch in der Zweitliga-Folge gesagt, es ist ein Spieler, den liebst du, wenn er in deiner Mannschaft ist, aber du hasst ihn auch, wenn er beim Gegner spielt. Ne? Absolut, das ist wirklich, das ist schon heftig. Den musst du ja nur anschauen. Ne? Also der bringt ja schon eine Giftigkeit im Gesichtsausdruck mit auf den Platz und das wird natürlich auch direkt ausgelebt. Also kleine Anekdote von meiner Seite, ich habe das Spiel gesehen, meine Frau kam rein, die nichts mit Fußball im Hut hat, hat den gesehen und den Namen gelesen und gesagt, ist das einer von der Familie Ritter? Oder einfach nur wegen seiner Attitüde. Aber nein, er hat natürlich mit der OG-Familie Ritter nichts zu tun, aber von der Giftigkeit her passt er vielleicht ein bisschen rein.
Ja, der Mann, der stellt den Kamm auf, sobald er das Trikot anhat.
Ja, ist wirklich so. Ist wirklich so. Die Lauterer Fans bin ich auch hundertprozentig von überzeugt, die lieben ihn alle.
Ja. Das macht er, also klar, wenn er dann in der ersten Szene schon die gegnerische Bank provoziert oder einen Gegenspieler irgendwie anschreit bei einer Grätsche, das emotionalisiert ja auch positiv. Ne?
Ja, sicher, also für die eigene Mannschaft auf jeden Fall, aber natürlich auch die Ränge und es hat ganze 4 Minuten gedauert, bis das Spiel zum ersten Mal unterbrochen war, weil Pyro derartig da abgefackelt wurde auf den Tribünen zusammen mit Rauchtöpfen, da war gar nichts mehr zu sehen im Karl-Benz-Stadion in Mannheim. Und da war es das erste Mal dann unterbrochen, das Spiel. Und mehrfach dann immer wieder gezündet. Also das Spiel lief zumindest dann bis in die Nachspielzeit dann so weiter. Und da ist es dann richtig eskaliert mit einer Rudelbildung. Und da war natürlich auch Marlon Ritter wieder mittendrin. Ne?
Ja, also der hat natürlich auch mit seinem Zeitspiel vor der Mannheimer Kurve, was die Eckenausführung etc. angeht, seine Kommunikation zur Bank der Mannheimer, er hat sehr viel für die Stimmung getan. getan, muss man dazu sagen. Da werden wir gleich auch noch mal auf ein Interview nach dem Spiel kommen. Das rechtfertigt halt in keinster Weise das Verhalten, was am Ende dann von beiden Seiten an den Tag gelegt wurde. Also jetzt mal vom Spielerischen ganz abgesehen, ja, ne, ist halt schön und gut am Ende 1-0 für die bessere Mannschaft ausgegangen. Aber der dem Polizeieinsatz vorangegangen sind tatsächlich Raketen aus dem FCK-Block in den Familienblock der Mannheimer, woraufhin dann die Mannheimer gesagt haben, ja, das lassen wir uns aber jetzt nicht gefallen und sind dann aufs Spielfeld und dann ist die Polizei aufs Spielfeld und dann sind die Mannheimer wieder zurück.
Ja, das ist richtig und die Polizei, die kam auch ziemlich vehement, ne? Da waren direkt mal locker so 100, 200 Mann direkt auf dem Feld und auch ein paar Pferde, auch ein paar Hunde, also da wurde direkt, da wurden keine Gefangenen gemacht, was die Polizei angeht, aber gut, es ist natürlich auch ein Spiel, da konnte man sich irgendwo auch ein bisschen drauf vorbereiten, dass da sowas passieren könnte, ne?
Ja, das da musst du als Polizei auch eigentlich sofort zeigen, also Präsenz zeigen. Auf der anderen Seite ist es halt jetzt nicht das erste Mal, dass es in Mannheim passiert. Also jetzt war es der zweite Zwischenfall innerhalb von 15 Monaten. Das letzte Mal gegen Dresden gab es auch Ausschreitungen, auch Pyros, auch Polizeieinsatz. Also das ist zumindest jetzt, und Mannheim-Dresden ist jetzt nun mal kein klassisches Derby, würde ich sagen. Das ist da auch, muss man sagen, kein Einzelfall.
Es stimmt, aber ich meine, provoziert wurde von beiden Seiten. Ne? Du sagst gerade so, die Raketen waren dann vielleicht so der letzte Auslöser, aber es wurde wirklich, da wurden ja gegenseitig hier die geklauten Fanartikel präsentiert, die man da dann verbrannt hat auf der Tribüne. Da wurde provoziert ohne Ende und das über 90 Minuten lang und das hat sich dann hochgeschaukelt und mündete dann wirklich leider in einem sehr, sehr großen Polizeieinsatz. Ich meine, ihr habt ja alle die Bilder wahrscheinlich gesehen, was da an Leuten auf dem Feld war, was da abgesichert werden musste. Das war schon nicht gerade wenig, was da direkt aufgeboten wurde. 30 Minuten Spielunterbrechung gab es, ne? Danach konnte es dann weitergehen auf Bewährung erstmal, ne? Also Schiedsrichter hat direkt den Verantwortlichen gesagt, eine Sache noch und sofort Abbruch, ne? Also das war dann auch die letzte Chance, die dann eingeräumt wurde. Die 30 Minuten Unterbrechung waren wirklich, also die ärmste Sau derzeit war Schmiso, der das durchkommentieren musste. Den haben sie auch nicht in die Werbung geschickt, ne? Das ist auch wirklich, Sky hat sich gedacht, komm, den haben sie wirklich komplett vor den Bus geworfen. Also der arme Kerl musste da die 30 Minuten durchmoderieren, ne?
Ja, also, aber wie siehst du das? Ich finde, ab wann brichst du denn mal ein Spiel ab? Ja, also wir sehen dann so Situationen, da werden Pyros aufs Spielfeld geworfen. Ja, gut, dann gehen wir erstmal raus, dann gehen wir wieder rein. Dann werden Pyros in die Zuschauerränge geschossen. Ja, wir gehen halt, also jetzt mal über mehrere Spiele verteilt, ne, nicht nur da. So, dann hast du ein Spiel, wo irgendwie ein Feuerzeug geworfen wird. Ja, dann gehen wir halt erstmal raus und dann kommen wir wieder rein. Dann hast du ein Spiel, wo ein Becher geworfen wird. Wann? Also muss wirklich jemand mit einem Krankenwagen abtransportiert werden? Muss jemand, ich möchte es nicht so drastisch formulieren, deswegen lasse ich es, aber wo ziehen denn die Schiedsrichter ab? Also wo ist denn die Grenze?
Es gibt ja immer diesen mehrstufigen Plan, den die Schiedsrichter da haben, ne? Also dass eben dieses Reinschicken, Unterbrechen, da nochmal raus, wenn dann wieder was passiert, nächste Stufe und dann die letzte Stufe ist dann irgendwann Abbruch. Gebt ihr aber recht, bei dem, was da passiert ist, wäre es auch zu rechtfertigen gewesen, dann in dem Moment abzubrechen. Also
am besten, sorry, beide Mannschaften direkt aus dem Wettbewerb, ciao.
Ja. Im Prinzip schon, weil sie haben sich nichts geschenkt. Es kam von beiden Seiten. Also das muss man wirklich sagen. Da kann man jetzt nicht sagen, dass einer schuld.
Es wäre auch zu einfach zu sagen, ja, Waldhof Mannheim hat das Sicherheitskonzept und die müssen das gewährleisten. Also das halte ich dann auch
für Quatsch. Das stimmt. Ich meine, die Gäste haben da auch viel zu beigetragen. Ja, am Ende gewinnt dann Lautern, ne, in der 121. war es durch Kanate, der dann schön Schlenzer versenkt hat. Da ist dann der Lauterer Auswärtsblock dann nochmal in positiver Weise eskaliert. Das waren dann irgendwie wieder schöne Fußballszenen, weil klar, 121 Minuten Siegtreffer, der wird natürlich gefeiert und da ist so, ja, Fluch und Segen innerhalb von wenigen Minuten dann zu sehen gewesen. hitzig wurde es dann auf jeden Fall nochmal Mikrofon am Ende. Da ist nochmal Marlon Ritter in den Fokus geraten. Da werden die Pferde nochmal angesprochen, die aufs Feld gekommen sind. Der hatte nämlich mit dem Schiedsrichter gesprochen, kurz bevor es weiterging. Und der Schiedsrichter sagte zu ihm, nee, wir können doch nicht weitermachen. Da ist noch Pferdescheiße im 16er. Für mich schon ein Anwärter auf das Zitat des Jahres.
Ja, wir können nicht weitermachen, es ist noch Pferdescheiße im 16er.
Ja.
Ey, geil. Ja. Ja, das ist, also das macht so ein Spiel dann für uns natürlich auch immer sehr, sehr unterhaltenswert, wenn da solche Sachen bei rumkommen. Ich wollte eigentlich fürs Spiel noch eine tragische Persönlichkeit herausheben, kurz vor Schluss, eingewechselt. Terrence Boyd, erstmal sowieso schwieriger Wechsel von Kaiserslautern zu Mannheim, muss man sagen.
Der Mann hat übrigens ein Lautern-Tattoo.
Ja, schwierige Kiste. Und die einfache Kiste, die er hätte machen können, nachdem das 1-0 gefallen war, wo ihm der Ball vor den Fuß fällt, 1,5 Meter, 3 Meter vom Tor. Oh, das hat mir richtig wehgetan. Das hat mir richtig, da muss ich sagen, so, boah, eigentlich wäre es okay gewesen, den auch noch zu versenken fürs Elfmeterschießen. Tragische Figur, Terrence Boyd, wollte ich noch erwähnen. Ja. Also der hatte vielleicht auch Scheiße am Schuh, ob es Pferdescheiße war, weiß man jetzt nicht.
Vielleicht for real, ne? Also wer weiß. Aber die Rittershow am Mikrofon, die ging noch weiter, ne? Also da wurde noch weiter ausgeteilt, die Pferdescheiße war nicht das letzte Zitat von ihm.
Ja, wenn der Schnee schmilzt.
Da ging's nochmal um den Sportdirektor von Waldhof Mannheim und das ist einer, der dürfte dir als Schalke-Fan noch bekannt sein, Matthias Schober.
Ja klar. Matthias Schober.
Ja. Was ist das Erste, was dir zu Matthias Schober einfällt, wenn du seinen Namen hörst?
Fairerweise 2001 den Rückpass in die Hand genommen zu haben, statt ihn auf die Tribüne zu schlagen. Das ist wirklich, es ist leider wirklich das Erste, was mir zu Matthias Schober einfällt.
Und da hast du was gemeinsam mit Marlon Ritter.
Ich würde es vielleicht jetzt nicht unbedingt als Argument gegen Matthias Schober in der heutigen Zeit verwenden, wenn ich ehrlich bin.
Richtig. Er wurde nämlich angesprochen auf Sportdirektor Matthias Schober und Marlon Ritters Antwort darauf war einfach, ja, hätte er damals den Ball weggeschlagen, wäre Schalke Meister geworden. So einfach völlig random wird das aufs Tableau gebracht. Aber ne, du hast ja selber gemerkt, das ist das Erste, woran man denkt, wenn man an Matthias Schober denkt.
Ja, als Schalke-Fan. Und Marlon Ritter ist ja großer Schalke-Fan.
Ja.
Der war, da gab es doch auch mal die Situation, dass die Mannschaft später erst angereist ist, damit er das Schalke-Spiel noch gucken kann.
Das war letzte Saison, ja.
Letzte Saison,
stimmt. Ja, also da war einiges geboten am Mikrofon. Auch noch in negativer Art und Weise, was die Verantwortlichen vom Waldhof Mannheim angeht, ne?
Ja, da wurde der, ich glaube, Geschäftsführer Zuber wurde auch nochmal angesprochen auf die Situation und auf darauf, dass es halt, wie er darüber denkt, was er dazu sagt. Und das war ein Interview wie ein Autounfall. Aber also das war wirklich, man hat eigentlich einfach gehofft, dass nichts passiert. Es ist was passiert, aber wegschalten konnte man auch nicht. Der Mann hat sich wirklich um Kopf und Kragen geredet, hat verharmlost, hat runtergespielt, hat seltsame Gründe genannt für die Situation. Also er wurde darauf angesprochen, hat gesagt, ja, die Fans sind eskaliert, ne? Was denken sie dazu? Ja, erstmal, das ist ja nicht nur bei uns so, ne? Das ist ja auch hier, Schalke Dortmund. Ist ja auch. Ja. So, wir müssen erstmal unsere Hausaufgaben machen. Ja, aber jetzt nicht so, dass nur bei uns so ist. Finde ich eine wahnsinnig schwache Aussage.
Was ist das für ein Whataboutism? Ja. So nach dem Motto, ja, aber da eskaliert es auch.
Ja. So, dann hat er gesagt, ja, gut, aber wenn so ein Marlon Ritter da 4 Minuten braucht, um so eine Ecke zu spielen, dann muss er sich nicht wundern, wenn er die Fans provoziert. Also er hat schon sehr stark die eigenen Fans in Schutz genommen. Das heißt, ist das ja auch nicht blöd, glaube ich, in der Situation. Aber
unglaubwürdig halt. Hoch 10, ne? Also.
Ja, und dann so, ja, aber sie haben doch auch einen Fanbeauftragten, das ist vor 15 Monaten schon mal passiert, ne? Können sie da nicht mit dem. Ja, und dann sagte er wirklich so, ja, sie tun jetzt so, als wäre es nur bei uns so gewesen, als wären nur wir das gewesen, ne? Die Kaiserslauter, die haben das ja auch gemacht. So. Also ja. ein bisschen Stromberg-Vibes. Die da rauskamen.
Ist so ein Interview, da nimmt man automatisch die Fernbedienung in die Hand und macht so 2-3 Punkte lauter, weil man merkt so, oh, da blamiert sich jemand.
Da passiert jetzt was. Ey, dann redet er über die Situation, sagt so, ja, die ist etwas aus der Bahn gelaufen.
Ja, etwas.
Ja. Oh ja, und dann hieß es so, dann hat der Reporter da nachgehakt und gesagt, ja, also zwischen etwas aus der Bahn laufen, also, ne, und Pyro und Platzsturm und Polizeieinsatz und Pferde, da gibt's ja auch noch so Abstufungen, ne? Das ist ja jetzt, also etwas aus der Bahn, ist vielleicht ein bisschen verharmlos. Da meinte er so, ja, wir hatten jetzt innerhalb der letzten 15 Monate zweimal Pferde auf dem Rasen. Deswegen haben wir extra den Rasen getauscht, damit die Pferde was Schönes zu grasen haben. Wollte noch mal ein bisschen witzig sein am Ende.
Ja, nicht der richtige Moment für einen Gag. Also ja, das ist schon wirklich um Kopf und Kragen geredet. Also man merkt, beide Seiten konnten schlecht mit der Situation umgehen. Ja,
einfach
also
auch gar nicht einsichtig.
Ja,
wirklich. Also, ne? Also wahrscheinlich ihren Arsch zu retten.
Genau, unsouverän reagiert und fadenscheinige Argumente. Also beide Seiten wirklich im negativen Sinne aufgefallen. Am Ende kommt Lautern weiter, sportlich zu rechtfertigen, aber blamiert haben sich am Ende leider beide. Das muss man so sagen. Kommen wir mal zu was sportlich Positiveren, denn die Underdog-Siege, die werden wir heute auf jeden Fall herausheben. Wir können natürlich bei der Vielzahl an Spielen jetzt nicht auf alles eingehen, aber die Underdog-Siege, die sollen natürlich ihre Erwähnung hier etwas ausführlicher finden. Und wir machen weiter mit Sonnenhof Groß-Aspach gegen Arminia Bielefeld. Dritte Liga gegen zweite Liga. Und dieses Spiel ging ins Elfmeterschießen und Groß-Aspach schlägt den klassenhöheren Arminia Bielefeld.
Ja, also bei Sonnenhof Groß-Aspach muss ich immer. Also es ist für mich ein Hotelname. Ich kann es nicht anders sagen. Es ist für mich kein Mannschaftsname. Wenn ich
Der größte Mäzen des Vereins ist ja Uli Färbers, der Ehemann von Andrea Berg, und der ist Hotelier.
Ja, und wahrscheinlich heißt das heißt seine Hotelkette auch Sonnenhof.
Mag sein.
Das ist wie Bayer Leverkusen, nur dass man sich gedacht hat, naja, Sonnenhof klingt aber auch schön.
Ja, Sonnenhof Groß-Aspach, die schreiben sich ja auf die Fahne marketingmäßig, dass sie der Dorfclub sind. Das haben die sich irgendwie marketingmäßig, ich weiß nicht, ob sie sich gesichert haben, aber sie bezeichnen sich auf jeden Fall immer als Dorfclub. Die sind ja Aufsteiger in die dritte Liga, also in der vergangenen Saison von der Regionalliga hoch in die dritte Liga gekommen. Mhm. Also recht erfolgreich im Moment auch unterwegs. Arminia Bielefeld auf der anderen Seite, die standen ja vor 2 Jahren noch im Finale. Ne, gegen den VfB Stuttgart. Die haben ja da eine richtig wilde DFB-Pokalsaison hinter sich gehabt. Und so ist das Spiel aber in keinster Weise verlaufen. Ne? Also ich meine, Arminia Bielefeld als Klassenhörer sollte man erwarten, dass sie das Spiel im Griff haben. Aber nein, also du hast ein Spiel gesehen, da war Groß-Aspach mindestens auf Augenhöhe. Mhm. Die hatten mehr Expected Goals, die hatten mehr Torschüsse, mehr Ballbesitz als Drittligist, als Aufsteiger gegen Zweitligisten. Das ist krass.
Sind am Ende dann ja auch verdient weitergekommen. Und Arminia Bielefeld nach einer sehr schwachen letzten Saison auch im Abstiegskampf lange gewesen.
Ja.
Jetzt in der ersten Runde des Pokals ausgeschieden. Also, das sind keine rosigen Zeiten nach dem Finaleinzug.
Nee. Nee, also der ein oder andere Arminia-Fan hat uns auch geschrieben im Vorfeld, weil wir das in der Insta-Story hatten, dass wir uns unter anderem Groß-Aspach gegen Bielefeld angeguckt haben. Die Arminia-Fans sind in Alarmbereitschaft und die sind ziemlich negativ eingestellt, was die Saison angeht. Also Kader unausgewogen, vom neuen Trainer ist man auch nicht so überzeugt. Also das könnte eine ziemlich ruckelige Saison für die Arminia werden und sehr wahrscheinlich auch wieder im Abstiegskampf dann enden. Und jetzt hier mit dem Aus in der ersten Pokalrunde dann der erste Tiefschlag der Saison auf jeden Fall. Ganz krass noch das Elfmeterschießen. Das Elfmeterschießen ist einfach 3-0 für Groß-Aspach ausgegangen.
Ja, das ist auch
wild. Arminia hat jeden Elfmeter verballert.
Ja, aber da zeigt sich dann ja wahrscheinlich tatsächlich eine gewisse Unsicherheit, eine gewisse Krisensituation. Weil wenn du alle Elfmeter verschießt, das ist eine Kopfsache.
Zwei Dinger hat der Torwart Maximilian Reule von Groß-Aspach gehalten. Einer ging komplett daneben. Also der ist am Ende der große Held auf jeden Fall für Groß-Aspach. Ja, und Bielefeld, also wenn du gegen Drittligisten spielerisch nicht deutlich besser bist und dir dann auch noch die Nerven versagen, also dann bleibt dir nicht mehr viel, ne?
Naja, das ist aber auch nicht der einzige Verein, bei dem das in der ersten Runde so passiert ist. Also ja Sonnenhof Groß-Aspach, liebe Grüße. Herzlichen Glückwunsch.
Für die und zu allem Überfluss für alle Arminia-Fans, die da waren, wurden die dann auch noch das ganze Spiel lang mit Andrea Berg beschallt, ne? Weil Andrea Berg ist ja der große, bekannte Fan des Vereins, ne? Und die wohnt auch da in der Nähe. Und da läuft natürlich Andrea Berg rauf und runter.
Ja, und bevor
du hast mich tausendmal belogen. Also wenn du dazu einen guten Disco-Fox drauf hast, dann gewinnst du die Ü50-Generation sofort für dich.
Der Dorfclub ist deiner. Also ich gehe auch stark davon aus, dass sie die Nationalhymne gesungen hat, bevor der Mähdrescher beim Drive-Thru über das Spielfeld gebrettert ist.
Das glaube ich auch, ey.
Ey, das wäre, das fände ich so witzig, wenn man das irgendwie mal so ein bisschen durchspielen würde. Oder so vereinstypische oder regionaltypische Gefährte oder Flugzeuge oder Geräte, die dann einfach am Stadion, also übers Spielfeld fahren oder so. Fände ich schon sehr, sehr witzig.
Die Amerikanisierung, aber mit so deutschem Touch.
Ja. Ja. Mit einem, und vielleicht auch mit so einer gewissen Ironie dabei.
Ja, genau. Genau, so ein bisschen auf Warm nehmen. Also Glückwunsch nach Groß-Asbach. Ich würde sagen, wir machen an der Stelle eine kleine Pause. Mhm. Gleich geht's hier weiter mit weiteren Sensationen aus der ersten Pokalrunde. Zum Beispiel aus Jeddelo, aus Essen. Da war einiges los. Und natürlich am Ende auch noch der Supercup. Der erste Titel der Saison geht an den FC Bayern. Wir werden drüber sprechen, wie es dazu kam. Bis gleich.
Werbung.
So, kleine Werbepause an der Stelle und wir haben mal wieder was von unserem Partner Matchday Nutrition für euch.
Ja, bei Matchday Nutrition gibt es jetzt eine Aktion, denn nicht nur für die Profifußballclubs hier in Deutschland gibt es einen, gehen wir in den Endspurt. In der Transferphase bis zum Deadline Day. Nein, es gibt auch die den Deadline Weeks Hail bei Matchday Nutrition. Also bis zum 1.9. gibt es 20% auf alles, unter anderem auf zwei ganz neue Produkte, die ich mal eben hier so reinhalten werde. Genau dies und dies hier. Wir haben einmal ein Kreatin-Monohydrat-Pulver und Magnesium-Komplex. Tabletten.
Ja, ist beides neu im Sortiment bei Matchday, ne? Da könnt ihr mal in den Shop gehen. Ja, das sind beides so die Basics für jeden Fußballer, ne? Vielleicht nochmal zur Erklärung. Also Matchday hat sich spezialisiert auf Nahrungsergänzungsmittel für Fußballer, speziell für Fußballer. Und das sind so die Basics. Damit könnt ihr euch auf jeden Fall in den Bereichen Schnellkraft, ne, wenn ihr das Kreatinpulver nehmt, oder auch in dem Bereich Muskelkrämpfe verbessern. Ne? Mit den Magnesium-Kapseln könnt ihr da verhindern, dass es zu Muskelkrämpfen kommt. Also das sind beides so die Basics, Schnellkraft und Muskelkrämpfe verhindern. Ja, damit kann man besser Fußball spielen.
Ja, ist eigentlich komplett logisch, das mit aufzunehmen. Ne? Also du brauchst Schnellkraft und du hast keinen Bock auf Krämpfe beim Fußball. Also ich bin auch sehr anfällig immer gewesen, was Krämpfe angeht, aber das ist auch durch die Magnesiumkapseln jetzt ziemlich reduziert worden. Oder weil ich viel weniger laufe, das kann natürlich auch sein. Ne? Jetzt mittlerweile gehe ich ja stramm auf die 40 zu. Aber ich bin ja weiterhin Heavy User von Matchday Nutrition Produkten. Ich gehe ja regelmäßig Fußball spielen und vorher knalle ich mir auch immer Boost rein. Das ist ja das kleine Mittelchen, was dafür sorgen soll, dass es besser durchblutet ist. Die Leistungsfähigkeit für mich persönlich dadurch erhöht wird.
Und hast du eine Lieblingssorte vom Boost, vielleicht für alle?
Absolut, da bin ich nicht der käsige Michael, da bin ich der da bin ich der bärige Michael. der Bärenmix-Boost, den finde ich fantastisch. Schmeckt
Habe ich auch schon probiert,
Schmeckt ein bisschen wie Fruchtzwerg.
Ja, stimmt. Schön fruchtig und das ist dann sogar was Positives, was man sich kurz vorm Training oder vorm Spiel reinhaut, was auch noch gut schmeckt. Das könnt ihr neben den neuen Produkten, Kreatinpulver und Magnesium-Komplexkapseln, könnt ihr natürlich auch mal gucken, was es da sonst noch im Shop gibt bei Matchday. Unter anderem eben das Boost, was du gerne nimmst, und ihr könnt sogar noch ein bisschen sparen. Du hast es gerade schon gesagt, ne? Es ist Deadline Week Sale bei Matchday im Shop. Da gibt es sowieso schon 20%. Aber wenn ihr unseren Code Fritz und Stroh nutzt, dann kriegt ihr nochmal 5% obendrauf. Das heißt insgesamt 25% Rabatt im Shop bei Matchday.
Ja, und wenn das nichts ist, dann weiß ich auch nicht.
Ja, absolut. Übrigens, Sascha Mockenhaupt, auch Heavy User von Matchday-Produkten. Ne?
Das stimmt.
Lange dritte Liga gespielt, für Wien Wiesbaden, teilweise sogar zweite Liga.
Ja.
Den kennen wir natürlich sehr, sehr gut hier. Ein Freund des Hauses bei Fritz und Stroh. Also ihr seht, sogar die Profis vertrauen Matchday und auch die Extremamateure wie Michael Strohmeier vertrauen den Produkten. Also hier ist für jeden was dabei. Schaut mal in den Shop. Link ist wie immer in der Episodenbeschreibung. Und jetzt geht's weiter.
Werbung.
Ja, und da sind wir wieder zurück, mittendrin in der ersten DFB-Pokal-Runde. Und wir machen weiter mit Überraschungen, mit Sensationen. Und die gab es vor allem, es ist für mich fast das krasseste Ergebnis eigentlich der ersten Pokalrunde bisher. SSV Jeddelo 2 gegen 1. FC Heidenheim. 5:2 ja. Wird Heidenheim als Zweitligist, als Absteiger aus der Bundesliga, abgefertigt von einem Regionalligisten.
Ja, ich würde jetzt gerne mal hinterfragen, weil wenn du sagst, das ist fast die Größe.
Es ist ohne Frage. Ja, natürlich, absolut. Ich habe gerade noch überlegt, was könnte darüber noch hinausgehen.
Nichts.
Nein, es ist absolut die Sensation der ersten Pokalrunde bisher.
Also der erste FC Heidenheim als Absteiger aus der ersten in die zweite Bundesliga tritt gegen einen Regionalligisten an. Und liegt ja in der 72. Minute 5:1 zurück. Da habe ich aber den gemacht. Da habe ich mir, wie im Comic, wie im Cartoon, habe ich mir die Augen gerieben. Habe gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Zwischendurch mal hochgeguckt, auf einmal. Also, das ist wirklich, das ist peinlich. Sorry, dass ich es so sagen muss. Das ist peinlich.
Zwei Ligen Unterschied und dann so ein Ergebnis. Also den ganz erwartbaren Gag müssen wir natürlich machen. Und man stelle sich jetzt mal aus Heidenheim sich vor, die hätten nur die erste Mannschaft geschickt und nicht Jeddelo 2. Dann wäre das Ganze ja noch krasser ausgegangen. Aber Jeddelo ist auch so ein Verein, gefühlt ist Jeddelo jedes Jahr in der ersten Pokalrunde dabei.
Das stimmt.
Das ist eine gefühlte Wahrheit.
Das ist eine gefühlte Wahrheit. Jeddelo 2 heißt übrigens so, weil es Jeddelo 1 gibt.
Ja.
Als Ort. Also es ist nicht die zweite Mannschaft, sondern, also bevor das irgendjemand wirklich denkt, sondern es gibt diesen Ortsnamen einfach zweimal. Und wir werden gleich nochmal auf eine Situation treffen, wo das nicht nur mit einer Stadt ist, sondern auch mit einem Menschen, was ich auch sehr, sehr witzig finde.
Ja. Aber das Witzigste ist, ich meine, SSV Jeddelo 2 hat ja tatsächlich auch eine zweite Mannschaft. Schaut euch das mal an bei fußball.de oder so, da steht dann wirklich Jeddelo 2:2. Das ist dann auch wieder witzig. Ja, also 5:2, das ist unfassbar. Jeddelo, die haben auch irgendwie eine relativ rege oder witzige Fankultur. Die haben nämlich einen eigenen Fangesang, den die ganze Zeit durchgezogen haben gegen Heidenheim. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast oder ob ihr es da draußen gehört habt. Die haben nämlich ihren Namen Jeddelo, haben die umgedichtet auf die Melodie von Kölsche Jung.
Ah, ja, das ergibt Sinn.
Jeddelo, oh, oh. Jeddelo.
Ah, okay, check.
Oh, oh. Fand ich irgendwie ganz, ganz einprägsam.
Ja. Ja, also insgesamt, ne? So Regionalliga-Vereine, die Großen ärgern, ist immer schön. Aber es darf natürlich nicht passieren. Also bitte. In Oldenburg hat, glaube ich, das Ganze stattgefunden.
Genau. Witzigerweise gab es diese Paarung schon mal 2018, 2019 in der ersten Pokalrunde. Auch Jeddelo gegen Heidenheim. Und weißt du, was da passiert ist? Da hat Heidenheim 5:2 gewonnen gegen Jeddelo. Das heißt, die haben ihnen jetzt, was ist das, 8 Jahre später, haben die ihnen die Abreibung zurückgegeben.
Ja, SSV Jeddelo 2, jetzt erst recht.
Ja, aber wirklich. Der Redemption-Arc wurde 8 Jahre lang vorbereitet von Jeddelo gegen Heidenheim.
Es ist wirklich unfassbar. Du gehst 1:0 nach 12 Minuten in Führung und eigentlich muss das alles klar sein. Und dann kassierst du 2 Minuten später den Ausgleich, kriegst dann 27., 29. noch einen Doppelschlag und bekommst dann 70. und 72. noch einen Doppelschlag. Also Heidenheim hat immer gepennt.
Ja, alleine diese Phase in der ersten Halbzeit zwischen der 14. und der 29. Minute, die 3 Tore, die Jeddelo gemacht hat, ich habe es in der Konferenz gesehen, ich konnte es überhaupt nicht glauben. Also eins nach dem anderen haben die den Heidenheimern da reingedrückt und dann in der zweiten Halbzeit gab es dann nochmal die Phase 70., 72., 4-1, 5-1 draufgegeben. Also unfassbar. Also ich kann mich nicht erinnern, wann bei einem so großen Klassenunterschied es schon mal so eine Abreibung für den Klassenhöheren gab.
Ja. Weiß ich auch nicht. Vor allem, man hat in der 58. Minute nochmal die Möglichkeit, auf 3:2 ranzukommen durch einen Elfmeter von Budu Zivzivadze. Ja. Und der war derartig schlecht geschossen. Also da kann ich sogar sagen, nicht mal die Bielefelder haben so schlecht geschossen in Teilen wie Budu Zivzivadze diesen Elfmeter. Also es war alles in allem wirklich eine traurige Leistung vom 1. FC Heidenheim und die sind in keiner guten Lage.
Nee, Absolut nicht. Also Heidenheim wirkt überhaupt noch nicht wieder geordnet nach dem Abstieg aus der Bundesliga. Also auch in der zweiten Liga, boah, ist man so lala reingestartet. Ich meine, gegen Osnabrück hat man gewonnen, dann aber verloren gegen die Hertha. Also durchwachsener Saisonstart in die zweite Liga wieder rein. Es wirkt alles noch irgendwie unausgewogen.
Osnabrück als Aufsteiger auch 3 Tore geschossen, ne?
Ja, auch, ja, ja. Also ja, die Defensive also ist sehr, sehr anfällig von den Heidenheimern. Ja, das kommt jetzt viel auf Frank Schmidt an, ne? Der mit all seiner Erfahrung das jetzt irgendwie wieder in den Griff kriegen muss für die Heidenheimer, den Umbruch da anleiten muss. Aber es ist ja wahrscheinlich sogar seine letzte Saison für die Heidenheimer. Also vielleicht nach so vielen Jahren tritt jetzt mal so eine gewisse Ermüdung ein zwischen Frank Schmidt und dem ersten FC Heidenheim, oder?
Ja, gut. Ja, die Veränderung steht ja eh im Hause, die steht ja an. Von daher, ja, kann es sein, dass es noch ein bisschen früher sogar zu Ende ist, wenn es jetzt gar nicht
mehr geht. Meinst du? Boah, das wäre krass.
Ja.
Das ist ja unvorstellbar eigentlich, oder? Also, ja, dass jetzt Heidenheim irgendwie im Laufe der Saison Frank Schmidt rauswirft.
Nein, glaube ich auch nicht. Dafür, also so arbeitet der erste FC Heidenheim auch nicht, glaube ich nicht. Ich glaube das nur dann, wenn man so gegen Mitte der Saison feststellt, ach du Scheiße. So, jetzt,
wir sind in Abstiegsnot.
Wir sind in Abstiegsnot und wir sehen wirklich die Gefahr, in die dritte Liga abzusteigen. Ich glaube, dann wäre Frank Schmidt auch jemand, der von sich aus.
Das glaube ich nämlich eher. Das ist dann so eine Situation wie, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, damals, als Jürgen Klopp beim BVB gegangen ist, da war ja der BVB auch in Abstiegsnot Mitte der Saison, ne? Und da haben sie sich ja darauf geeinigt, dass Jürgen Klopp dann selber geht in dem Moment und sich eben nach seiner erfolgreichen Zeit beim BVB nicht die Blöße geben muss und dann rausgeworfen wird in der Situation. Ja. Ich glaube, so würden sie es dann auch machen da. Aber in der Konstellation wäre es tatsächlich wahrscheinlich denkbar, ne, dass das passieren könnte.
Aber erstmal abwarten. Es ist ja, ne?
Wir sind da noch früh.
Genau. Aber trotzdem eine Niederlage gegen einen Regionalligisten im Pokal darf nicht passieren.
Das ist wirklich die peinlichste Leistung der ersten Pokalrunde bisher. Wer auch eine peinliche Leistung hingelegt hat, das muss man auch sagen, ist der FC St. Pauli als Zweitligist, auch Absteiger aus der Bundesliga, gegen den Drittligisten Rot-Weiß Essen 2:0 verloren.
Ja, St. Pauli mit den üblichen Schwächen in der Offensive. Rot-Weiß Essen, glaube ich, noch ein bisschen mit, es gefühlt hat man diese sehr bittere Aufstiegs-, Nicht-Aufstiegs-, die Nicht-Aufstiegsrelegation hat man in Energie umgemünzt und überzeugend und fast schon souverän verdient St. Pauli aus dem Pokal geworfen.
Absolut, also wenn man mal da so auf die Statistik guckt, okay, St. Pauli mehr Ballbesitz, ja, das war erwartbar, aber deutlich mehr Torschüsse für die Essener, 19:7 Torschüsse, auch mehr Expected Goals, 1,9:1,4, also die entscheidenden Situationen waren dann schon auf der Seite der Essener und das als Klassenniedrigerer in der dritten Liga, das ist schon wirklich stark gewesen.
Ja, vor allen Dingen aus 39% Ballbesitz 19 Torschüsse zu machen, während bei 61% Ballbesitz nur 7 bei rumkommen.
Ja.
Das ist schon eine extreme Offensivschwäche.
Ja, chronisch beim FC St. Pauli. Das muss man leider sagen. Bitteres Pokal aus für die St. Paulianer. Ja, in der Zweitliga-Folge, die ich gemacht habe, hatte ich ja unter anderem Jutta zu Gast. Die ist ja Teil vom St. Pauli Fan-Podcast Millerton, die hat ja auch so ein bisschen Einblick gegeben in die Lage bei St. Pauli und sagte auch, dass es da so in der Fanszene auch, ja, sehr unterschiedliche Meinungen gibt. Also da gibt es viele Erfolgsfans, die jetzt sagen, St. Pauli muss auch mal investieren, jetzt sofort wieder hoch in die Bundesliga, wir müssen da wieder rein. Auf der anderen Seite aber auch viele eher die alteingesessenen Fans, die sagen, komm, lass uns doch mal ein bisschen ruhiger jetzt mal zweite Liga mal ein paar Jahre wieder machen. Aber man merkt trotzdem bei St. Pauli, wenn du da absteigst in die zweite Liga, du musst dich erstmal wieder fangen und dann kann dir auch so ein Patzer wie im Pokal passieren dann, ne?
Ja, darf nicht, aber kann dann halt, wenn der Gegner entsprechend angezündet ist.
Ja. Ja, das waren so die großen Sensationen in der ersten Pokalrunde. Die wollten wir natürlich ein bisschen ausführlicher hier aufs Tableau bringen. Wir werden jetzt mal so nach und nach alle Ergebnisse kurz durchgehen. Wenn es zu den Ergebnissen kurz was zu sagen gibt, dann steigen wir ein. Wir können ja abwechselnd mal durchgehen. Wir haben sie hier von oben bis unten durch. Wir fangen mal an und machen weiter mit dem SC St. Tönis gegen Eintracht Frankfurt. Da gab es eine 0:11 Abreibung.
Huiuiui. Ja, und die hat nicht nicht nur eigentlich, die hat zum Großteil in der ersten Halbzeit stattgefunden. Ja. Also 0-10 stand es dann nach 45 Minuten. Also das ist schon wirklich, das ist heftig.
Ja, trotzdem, Oberligist. Ja. Dabei sein ist alles.
So. Ja, fünfte Liga, kannst du nicht viele Vorwürfe machen. Zweite Halbzeit, Frankfurt dreht ein bisschen ein paar Gänge runter. Und ich würde es auch so sehen, zweite Halbzeit nur 0-1 verloren.
Ja, genau, so muss man das sehen, das stimmt.
Ja,
was haben wir als nächstes?
Achso, ich gehe dann weiter direkt. Preußen-Münster gegen Karlsruher SC 1-2.
Ja.
Und da gibt es die gerade schon angeteaste Kuriosität, dass es da 1-2 gibt. Und zwar gibt es da zweimal bei Münster eine Person mit dem gleichen Namen. Und zwar Marvin Schulz.
Ja, das ist wirklich verrückt. Marvin Schulz gibt es einfach zweimal. Ich blende euch das mal gerade ein. Habe ich auf Twitter gefunden, hat das jemand festgestellt. Es gibt Marvin Schulz 2 und Marvin Schulz 1 und die müssen tatsächlich so benannt werden, weil sie beim selben Verein spielen und den gleichen Namen haben. Und deswegen müssen die in Marvin Schulz 1 und 2 unterteilt werden. Ja.
Das ist doch auch.
Guck bei Kicker rein, das ist kein Witz. Die sind durchnummeriert, die Marvin Schulz.
Ja, der Ältere ist dann 1, ne? Nehme ich an.
Ja.
Der andere ist.
Der Jüngere ist 2.
Ja.
Das ist auch verrückt. Hat ein bisschen was von C. Roberto 1 und 2, ne?
Ja, ich glaube, das war auch damals genau so dann. Ja. oder das hat auch ein bisschen was Adeliges, ne? Marvin der Erste und Marvin der Zweite.
Ja. Ja, man kennt das unter anderem auch aus der NFL. Da haben die Spieler auch häufig dann auf dem Rücken, wenn es da schon mal jemanden bei dem Club mit dem Namen gab, dann ist da der Zweite, der Dritte, der Vierte. Mhm. Also Miller, der Fünfte oder so. Ne?
Ja.
Haben die da hinten drauf.
Ja, wie gesagt, wie beim Schützenkönig einfach. Ne? Marvin der Erste, Marvin der Zweite. Fantastisch.
Ja, aber hat sportlich dann nichts gebracht. Karlsruhe hat sich dann 2-1 durchgesetzt gegen Preußen-Münster. Machen wir weiter mit Hansa Rostock gegen VfB Stuttgart. 0-4. VfB souverän weiter. Da kann man erwähnen den Dreierpack von Pejcinovic in seinem ersten Spiel, wenige Tage nach dem Wechsel vom VfL Wolfsburg, direkt einen Dreierpack geschnürt.
Ja, fühlt sich offensichtlich direkt wohl. Wer sich mit dem DFB-Pokal jetzt nicht ganz so wohl fühlt, dürften die Wien-Wiesbadener sein. Nachdem man in den letzten Jahren jetzt Dortmund, Leipzig und die Bayern hatte, also es ist wirklich kein Scherz, die letzten Jahre, Losglück ist was anderes, hat man jetzt Bayer Leverkusen zu Gast gehabt und ja, Wien-Wiesbaden aktuell in einer extremen Krise, dritte Liga, Schlusslicht, jetzt 4-0 gegen Würzburg verloren am Wochenende und auch gegen Bayer Leverkusen kein Land gesehen.
Ja, also, Wien-Wiesbaden, haben die nicht einen erfahrenen Spieler verloren?
Ja, verloren ist vielleicht nicht das richtige Wort. Ich meine, er war ja bereit zu bleiben.
War da nicht ein Abwehrchef bei Wien-Wiesbaden, der den Laden jahrelang zusammengehalten hat?
Der bereitwillig auch in der zweiten Reihe dafür gesorgt hätte, dass der Laden zusammenbleibt? Ja.
Ich weiß nicht.
Ihr
könnt ja mal recherchieren, wer da letztes Jahr noch im Kader war und dieses Jahr dann nicht mehr. Vielleicht liegt es daran, vielleicht aber auch nicht. Wir werden es nicht auflösen.
Also ich glaube, ich weiß, wer es ist. Ich bin mir ziemlich sicher, er nutzt Matchday Nutrition.
Könnte sein. Ja, machen wir weiter mit Energie Cottbus gegen FC Augsburg. Zweite Liga gegen erste Liga. Augsburg setzt sich 2-0 durch, standesgemäß.
Ja, genauso standesgemäß. Erzgebirge Aue gegen TSG Hoffenheim 0-4. Auch da keine Überraschung.
Ja, SV Hemelingen gegen Hannover 96. Da gab es nochmal eine ziemliche Abreibung. 1-9. Ja, SV Hemelingen aus der Bremen-Liga und Hannover 96 aus der zweiten Bundesliga, auch ein großer Unterschied. SV Hemelingen für die ist das nichts Neues. Letzte Saison in der ersten Runde gegen den VfL Wolfsburg 0-9 verdroschen worden. Also sie steigern sich.
Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt schon zum zweiten Mal Menschen wütend an den Endgeräten sitzen und sich fragen, warum wir eigentlich verdroschen sagen und nicht zerfickt. Denn es handelt sich hierbei sowohl bei SC St. Tönis gegen Eintracht Frankfurt als auch bei SV Hemelingen gegen Hannover um standesgemäße Zerfickungen.
Um was handelt es sich? Vielleicht um das hier.
Achtung, Achtung. Zerfickungsalarm.
einfach mal stellvertretend für alle Zerfickungen, die passiert sind in der ersten Pokalrunde.
Und ich sage, es kommen noch drei.
Ja.
Also jetzt noch.
Ja, ja, die nächste ist keine.
Nee, die nächste ist keine. Der erste FC Saarbrücken, auch bekannt als Pokalschreck, gegen Hertha BSC nach regulärer Spielzeit 1:1, 2:4 nach Elfmeterschießen. Ja, sehr, 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 sehr bitter. Saarbrücken rettet sich relativ spät noch mit dem 1:1 in die Verlängerung, nachdem völlig random Paul Seguin ein Fernschusstor erzielt hat. Naja, kann ja, wohl kicken, stimmt, der gute Mann. Ja.
Ja, die Saarbrücker lieben ja den Pokal. Haben ja, ich glaube, was vor 2 Jahren die Bayern ausgeschaltet. Ja, also Saarbrücker lieben es. Aber jetzt knapp gescheitert am Zweitligisten Hertha. Wer das Spiel in der Konferenz gesehen hat, der hat bei Sky einen lustigen Moment miterlebt. Da wurde nämlich Corny Küpper von seinem Vater Hansi Küpper als, Zitat, kleiner Scheißer bezeichnet.
Ja. Das war lustig. Finde ich tatsächlich auch irgendwie süß, diese Vater-Sohn.
Das ist wholesome, finde ich.
Ja, das ist schon. Ja, und es ist halt irgendwie, solange das jetzt wirklich der positive Umgangston der beiden ist, dann auch wirklich sehr, sehr okay.
Ich denke nicht, dass sie einen Familienstreit in aller Öffentlichkeit während der Konferenz ausmachen.
Ja, gut, es kann ja sein, dass das dass der eine denkt, dass der andere ein Arschloch ist, aber er kann es nicht öffentlich machen, weil die Karriere von beiden dranhängt. Ne?
Ja. Ja, wer weiß. Ich glaube, die Familie Küpper ist
ich glaube, die sind sehr, sehr gut untereinander.
Ja. Viktoria Köln gegen Nürnberg. Da ging es auch ins Elfmeterschießen. Auch 1:1 nach regulärer Spielzeit. Am Ende 4:5 setzen sich die Nürnberger dann doch noch durch, die ja so stark in die zweite Liga reingestartet sind. Hier hatten sie ordentlich Probleme mit dem Drittligisten.
Ja, da muss man sagen, Viktoria Köln musste sich sogar Vorwürfe gefallen lassen, dass man seine Chancen nicht genutzt hat. Also Viktoria Köln war definitiv die stärkere Mannschaft. Chancen nicht genutzt. Am Ende rettet sich Nürnberg ins Elfmeterschießen und gewinnt in der Lotterie.
Ja.
Genau, ich mache weiter mit dem MSV Duisburg gegen SV Elversberg. Auch hier keine Überraschung. Duisburg hat lange gut gegengehalten, aber verliert 1:3 gegen die Elf.
Lüneburger SK Hansa gegen Werder Bremen 0:3. Werder Bremen auch einigermaßen souverän und für die Werderaner ist das sogar sehr souverän, denn was haben wir schon für Pokalblamagen in den letzten Jahren von Werder gesehen in der ersten Runde? Von daher, die sind super glücklich mit einem 3:0-Sieg gegen die Lüneburger. Rückkehrer Niklas Füllkrug.
Entschuldigung,
kurz ansprechen.
Meinst du vielleicht Ficklas Geilkrug?
Selbstverständlich meine ich den.
Ja,
das ist eine schöne Geschichte, oder was hast du für Gefühle zu der Rückkehr von Füllkrug zu Werder? Oder du hast ja ein paar Mal gesagt, du hättest ihn gerne auf Schalke gesehen. Sind da negative Gefühle dabei bei dir oder kannst du diese Romanze zwischen Werder und Füllkrug trotzdem genießen?
Kann ich genießen. Ich mag den Menschen Niklas Füllkrug, wie er sich darstellt nach außen oder für die Öffentlichkeit, mag ich einfach unfassbar gerne. Und er hat ja eine sehr unglückliche Karriere gehabt in den letzten Jahren mit Stationen, die nicht zu ihm gepasst haben. Ich hoffe einfach, dass Lücke jetzt wieder Bock hat auf Bundesliga. Ist ja auch gut in Form. Muss dazu sagen, der Elfmeter, den er geschossen hat, sein Tor war sein erster Torschuss. Also so ganz angekommen ist er noch nicht.
Ja, ja.
Aber
immerhin getroffen.
Nein, kein Groll, null. Also ich freue mich.
Schönes Zitat noch. Er wurde nämlich im Vorfeld des Spiels angesprochen auf einen kolportierten Gehaltsverzicht, denn bei West Ham hat der Mann durchaus ganz gut verdient in der Premier League. Ist er nur ausgeliehen jetzt an Werder, aber verzichtet eben auf Gehalt. Und er hat mit einem so romantischen Zitat geantwortet, das kannst du dir wirklich als Wandtattoo an die Wand machen. Grundsätzlich verzichte ich auf nichts. Ich werde einfach nur in einer anderen Währung bezahlt, die lautet Emotionen und Leidenschaft.
Ja. Ich fühle mich schuldig, dass ich es ihm in gewisser Weise abkaufe. Also selbst mein Zynismus ist da teilweise etwas abgeschwächt.
Kitschig oder schön?
Es ist schon kitschig, aber es ist auch irgendwie, also wir meckern immer so viel über die Negativität im Fußball, dann würde ich es jetzt einfach mal als schön nehmen.
Ja, hast du recht. Kann man doch einfach mal so stehen lassen. Ja. Also wenn man es einem abnimmt, dann doch ihm.
Ja, und ich denke mal, wir werden in der Saisonvorschau dann ja auch nochmal ausgiebig über den klammen Club an der Weser sprechen müssen.
Absolut, absolut. Guter Teaser, können wir direkt reinbringen. Saisonvorschau gibt es Mitte kommender Woche. Ja. Also zwischen erster Pokalrunde und dann dem ersten Spieltag der Bundesliga wird es noch unsere große Saisonvorschau für die Bundesliga geben. Die XXL-Ausgabe, ihr kennt das, wenn ihr uns verfolgt, ne? Immer am Anfang der Saison, große Saisonvorschau. Wir machen den großen Kassensturz. Ja. Ne? Wie sehen die Kader aus? Wer kam dazu? Wer ist gegangen? Wo könnte es hingehen?
Daran müssen wir uns am Ende der Saison auch wieder messen lassen. Ne? Ja. Also das werden wir natürlich im Rückblick der Saison wieder knallhart auflösen, Transparenzoffensive, Fritz und Stroh, die Fußballshow.
Haben wir ja am Ende der letzten Saison auch gemacht, ne? Da haben wir nochmal eine extra Folge gemacht, als Reaktion auf unsere Vorschau, was wir da so gecallt haben. Das war teilweise schon ziemlich gut, aber ein paar Mal auch ziemlich daneben gelegen.
So ist der Fußball, kannst du ja nicht alles vorhersehen.
Also könnt ihr euch drauf freuen, dass es diese Woche dann zwei Folgen gibt, also quasi englische Woche für uns.
Ja, komm direkt Vollgas wieder. Vollgas in die erste Pokalrunde ging auch RB Leipzig bei Eintracht Trier zu Gast. Auch hier gab es eine Zerfickung 0-6, ja, souverän.
Holstein Kiel gewinnt 2-0 gegen 1860 München. 1860 möchte ich noch mal kurz erwähnen. Die sind ja schwer getroffen von finanziellen Problemen und die sind ja dadurch dann mittlerweile auch abgestürzt in die Regionalliga. Und die haben nicht nur die Zugehörigkeit in der dritten Liga verloren, sondern auch noch ihr Logo. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist oder euch da draußen. TSV 1860 hat ihr Logo verloren.
Ja, das ist wirklich, also
das ist demütigend,
das
oder?
Ist also wirklich, was die Fans von 1860 München ertragen müssen in den letzten Jahrzehnten, muss man schon fast sagen.
Ja.
Das wünscht man keinem. Also das ist wirklich.
Das ist Worst Case.
Das ist wirklich der absolute Worst Case.
Das können wir als Benchmark stehen lassen. Das ist das Schlimmste, was dir als Fußballfan passieren
wirklich.
Kann.
Wirklich. Du erst hast du da diesen Investor, der die ganze Zeit reinredet und alles mitentscheiden möchte, hauptsächlich über X oder Twitter kommuniziert, liebe Löwen, wenn er irgendwas zu sagen hat. Und am Ende, wenn er geht, auch noch die Markenrechte fürs Wappen mitnimmt.
Das ist nämlich der Hintergrund. Also es gab ja jetzt vor ein paar Monaten dann tatsächlich die Trennung von Investor Hassan Ismaik, der über so viele Jahre 1860 quasi heimgesucht hat. Ne? Ja. Also ich meine, ja, sie haben ihre Seele an den Teufel verkauft, muss man ja so sagen. Ja. Ne? Also sie haben das Geld genommen damals, sie wollten damit hoch hinaus, sich wieder in der Bundesliga festigen. Es hat alles nicht funktioniert. Sie sind ihn über so viele Jahre nicht losgeworden. Jetzt ist er endlich weg, aber die Markenrechte am Logo, die gehören eben Ismaiks Firma. Und deswegen müssen sie jetzt, ja, vielleicht vorübergehend mit dem alten Logo auflaufen, was sie jetzt haben. Das ist ein historisches Logo, was sie schon mal hatten, vor vielen, vielen Jahren. Und vielleicht kriegen sie es irgendwann wieder zurück. Aber das ist wirklich eine Demütigung sondersgleichen.
Kinder behalten, aber das Haus ist halt weg.
Ja, so in der Art. So, wir machen weiter mit Greuther Fürth gegen VfL Bochum. 1-2, das Zweitliga-interne.
Ja.
Spiel der ersten Pokalrunde.
Ja, wo man einfach auch nicht wirklich sagen kann, dass es einen Favoriten gibt. Also das ist ein Ergebnis, das ist einfach okay.
Ja, ist okay.
Dann haben wir Eintracht Braunschweig gegen Union Berlin heute gehabt. Da haben die Braunschweiger als Zweitligist ein bisschen an einer Sensation gekratzt, waren auch 2-1 in Führung, aber am Ende die Unioner doch die bessere Mannschaft.
Zweimal in Führung gegangen tatsächlich. 1-0 und 2-1 durch einen Mann, der auch in der zweiten Liga schon richtig Spaß gemacht hat. Max Marie.
Ja.
Da ist einer, auf den könnte man ein bisschen achten.
Ja.
Guter Mann. Schott Mainz gegen Borussia Mönchengladbach 0-5 souveräne Angelegenheit.
Ja. Ebenso wie die Zerfickung von des VfB Krischow gegen von FSV Mainz 05 0-9.
Dann aber Jena gegen Darmstadt 1-2. Auch Wacker geschlagen, die Jena.
Ja, ja. Balinger SC gegen Magdeburg 0-4, auch eine klare Sache. Nicht wirklich großartig überraschend.
Westfalia Rhinan gegen Dynamo Dresden 0-6.
Ebenfalls auch nichts zu holen.
Ja.
Ja, dann haben wir Fortuna Düsseldorf gegen SC Freiburg. Da war relativ klar, dass, also eigentlich war es schon von vornherein klar, wie es ausgeht. Die Fortuna ist in einer sportlichen Schieflage sogar in der dritten Liga, verliert am Ende 1-5 gegen Freiburg.
Ja.
Allerdings die Tore alle ab der, also Freiburg ist früh 1-0 in Führung gegangen, aber die Entscheidung gab es dann so in den letzten 20 Minuten. Da gab es nochmal richtig.
Ja, Fortuna Düsseldorf ist eine tragische Geschichte bisher. Also abgestürzt in die dritte Liga, absolut plötzlich, also da war niemand drauf vorbereitet. Jetzt die ersten beiden Spiele auch wieder verloren in der dritten Liga, aus dem Pokal raus. Gut, okay, gegen Freiburg, dem Europa League-Finalisten. Ja, ja. Also ich meine, das ist schon verkraftbar, aber auch der Start in die dritte Liga richtig, richtig schlecht und Fortuna muss echt aufpassen. Das kann in eine ganz üble Richtung gehen. Man muss sich da schnell fangen.
Ja, kann noch dramatisch werden.
Letztes Spiel, was wir bisher gesehen haben, noch Phoenix Lübeck gegen Paderborn. 2-4 setzt sich der Neubundesligist SC Paderborn durch. Und das waren alle Spiele bisher.
Eine Sache.
Morgen sind ja noch einige. Ja.
Eine Sache zu Paderborn.
Ja.
Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber die Trikots, die sind nicht rot-gelb. Das ist golden. Wir hatten unsere große Trikotvorschau und wir haben das Paderborn-Trikot auch nicht positiv bewertet, möchte ich mal so ganz vorsichtig formulieren. Und ich muss sagen, es ist golden und es macht's besser.
Ja, das Ding ist ja Trikot. Ja, es stimmt, okay, macht's vielleicht noch mal ein bisschen anders, aber das Ding ist ja mit unseren Trikot-Rankings. Man dachte ja bisher, so Derbys sind das Emotionalste, was es im Fußball gibt.
Ja.
So, da geht nichts drüber. So, da gehen einige Leute für bis durchs Feuer. Aber was in den Kommentarsektionen unter Trikot-Rankings passiert, das ist noch heftiger als jedes Derby.
Ja.
Das ist den Leuten offensichtlich das Wichtigste, wie das Trikot des eigenen Vereins bewertet wird.
Ja.
Und wenn das negativ bewertet wird, dann wird derjenige, der es negativ bewertet wird, bis hinter den Mond geschossen.
Ja. Ja, also ich verstehe auch nicht, wie man ehrlicherweise ein Trikot anziehen kann von irgendeiner Mannschaft und dann andere Trikots bewertet. Das ist ja, also, das verstehe ich. Das ist ja
absurd.
Ja. Das ist ja,
Ey, guckt da, macht euch mal einfach den Spaß, guckt einfach mal die Kommentare auf Instagram, TikTok und natürlich auch YouTube. Also was da passiert ist, das ist tatsächlich ich musste ein Video runternehmen, weil es da zu heftig wurde. Also das ist, glaube ich, vielleicht das zweite Video in unserer ganzen Zeit von Fritz und Stroh, was wir mal deaktivieren mussten. Es war ein Clip, also ein Ausschnitt auf Instagram. Da ging es um das Dritttrikot von Union.
Ach, Union, oh.
Das war zu heftig. Also ich nenne es mal Piss-Trikot. das ist zu heftig gewesen. Da sind die Union-Fans so ausgeflippt, das müssen wir leider deaktivieren.
Ja, und da sind halt Leute auch noch, da sind dann auch plötzlich so Leute reingestiegen, die irgendwie eine politische Sache daraus gemacht haben, dass Union links ist. Das war dann auch der Punkt, wo man gesagt hat, okay, also das nimmt jetzt hier Züge an. Also wirklich, Trikots,
dass das so emotionalisiert, hätte ich im Leben nicht gedacht. Also das muss ich sagen. Also der dritte Teil kommt ja noch, Micha. Ja. Also wir haben noch Zündstoff im Köcher.
Ich bin einfach ein Riesenfan von Menschen, die sagen, warum ihr habt keine Ahnung, was für eine Zeitverschwendung, kommentieren das dann unter drei verschiedenen Reels. Das war bisher mein Lieblings-User. Wenn ihr da drunter schaut, alles bitte im Bereich der Fairness lassen. Ihr braucht da niemanden beleidigen, selbst wenn die geistige Umnachtung offensichtlich ist. Lasst die Leute einfach in Ruhe. Oder kommentiert, aber freundlich. Wenn ihr kommentiert, erzeugt ihr Traffic, das ist super. Aber wie gesagt, von uns, bitte, bitte für uns keine komischen Beleidigungen oder sowas schreiben, das ist nicht nötig.
Ja, das macht auch keinen Sinn, weil die Leute, die sticht man dann nur an und die werden dann noch unangenehmer, als sie ohnehin schon sind.
Ich wollte jetzt einfach so Dynamiken vermeiden, wie man sie ja von dem einen oder anderen Streamer kennt, wenn dann die Armee der Anhänger plötzlich irgendjemanden, man angehen im Internet, das muss ja nicht sein.
Ja, das stimmt. Also, aber der dritte Teil kommt ja noch, ne?
Und da ist einiges noch.
Da kommt noch einiges. Das wird dann wahrscheinlich auch wieder für viel Diskussionen sorgen, was unsere Modegeschmäcker denn so zu den weiteren Trikots der Bundesligisten sagen.
Ja.
Jetzt sind wir mit der Pokalrunde durch, aber am Samstagabend war ja noch der Supercup. Dadurch ist ja der BVB und der FC Bayern noch gar nicht in den DFB-Pokal gestartet. Die Spiele sind erst übernächste Woche. Der FC Bayern holt den ersten Titel der Saison. 2-1 gegen den BVB gewonnen.
Ja, und wie jedes Jahr heißt es in der ersten Pokalrunde, der FC Bayern München gewinnt den ersten Titel der Saison. Also das ist ja mittlerweile so sicher wie das Amen in der Kirche gefühlt. Bayern München konnte nicht gegen den DFB-Pokalsieger spielen, weil sie es selber sind. Also haben sie gegen den Zweitplatzierten gespielt, gegen den BVB, und sich am Ende 2-1 durchgesetzt und den Franz Beckenbauer Supercup gewonnen.
Ja. Ja, aber also ich finde schon, also ich meine, der wird immer so ein bisschen abgetan, so eher als Vorbereitungsspiel. Ich fand aber, das hatte nicht die Temperatur eines Vorbereitungsspiels. Also da sind beide schon durchaus in Wettkampfstemperatur reingegangen in das Spiel. Ich finde aber der BVB in der ersten Halbzeit schon sehr schwach. Also die Bayern, immer wenn sie aufgedreht haben, wurden sie gefährlich. Also das war leider sehr unrund, was der BVB da dargeboten hat. Bei den vier Neuzugängen vielleicht noch zu erklären, und so Nico Schlotterbeck fehlt ja auch noch, ne? Der ist ja noch verletzt. Aber nicht so verletzt, dass er nicht in Zandvoort bei der Formel 1 in der Box von Max Verstappen stehen kann. Ja,
gut, Glück gebracht hat ihm das übrigens auch nichts. Ne? Der hat heute den Wagen auch zerlegt.
Ja. Aber im Zuge des Rennens in Zandvoort hat er ein kurzes Update gegeben, und er ist noch nicht so optimistisch. Das wird noch ein bisschen dauern bei ihm. Aber er hat auf jeden Fall gefehlt, das hat man schon gemerkt. Vielleicht mal so ein bisschen zu den Neuzugängen vom BVB. Da können wir ein bisschen was sagen. Also Karezas und Konstantelias. Die Super Gyros Brothers, wie ich sie ab jetzt gerne nennen möchte.
Ja, also kann ich da ein Veto einlegen noch?
Absolut nicht. Sie wurden frenetisch gefeiert vom Westfalenstadion. Ja. Also das sind Szenen gewesen. Gerade Karezas, der wurde für jeden Pass abgefeiert. Also ich meine, dass der ein super Kicker ist. Absolut. Mhm. Aber Findest du das ein bisschen drüber, diesen Kerl im ersten Spiel schon für jeden Pass abzufeiern?
Naja, die Marketingabteilung des BVB hat auf jeden Fall eine gute Arbeit geleistet rund um den Transfer. Erst wurde gar nichts so richtig bekannt gegeben, dann war der auf einmal da, direkt mit Taxiteller, ja. Wie heißt der gute Mann nochmal? Langen.
Rüko.
Ja, Rüko. Rüko.
Ja. Ja, muss man vielleicht kurz erklären, ist ein Comedian, der so typischer Ruhrpott-Typ ist, ne, der so die Rolle des Ruhrpott-Assis spielt.
Ja. Ja, das charmanten Ruhrpott-Assis.
Genau.
Ja, genau. Also man hat da ja schon sehr viel dafür getan, um den möglichst beliebt zu machen. Gerade weil ja auch dieses Taxiteller-Ding, also Gyros mit Pommes Currywurst, gerade so ein bisschen trendet. Da holt man sich natürlich einen Griechen.
Und nicht nur einen.
Ja, nicht nur einen, direkt zwei. Da kann ich als Schalker jetzt auch mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil da werden Transfers nämlich auch extrem gefeiert, auch wenn noch keine Leistung irgendwie gebracht wurde oder wenn es nur erstmal ein Versprechen ist. Ja, ist doch gut. Besser als wenn man hasst. So.
Ja, ich finde auch, also so alles in allem. Finde ich es auch okay. Ich meine, viele BVB-Fans, mich eingeschlossen, haben sich sehr gefreut über den Transfer, gerade von Karezas. Konstantelias kam ja sogar eher überraschend, weil El Mala nicht geklappt hat. Ne? Dann kam auf einmal er als Ersatztransfer dann aufs Tableau beim BVB. Ja, also ich habe mich dabei ertappt, dass ich auch so dachte, boah, ey Leute, ihr feiert den jetzt ab, und der hat gerade mal 3 Pässe gespielt, insgesamt in seiner Karriere beim BVB. Ja, aber irgendwie ist es auch geil, weil man merkt sofort, es ist so ein geiler Fußballer. Also was der in seinem linken Fuß hat, das ist so enorm. Der braucht halt auch nur 3 Ballberührungen und ist sofort der Dreh- und Angelpunkt des BVB. Das ist schon verrückt. Also der Kerl ist 18 Jahre alt, der kommt aus der belgischen Liga, und du merkst, er ist sofort ein Unterschiedsspieler. Also da hat der BVB wirklich ein enormes Talent. Also ein absoluter Diamant, den man da geborgen hat. Das ist wirklich überragend. Und gerade in Kombination jetzt noch mit Konstantelias, der wurde ja in der zweiten Halbzeit eingewechselt für Inacio, der sehr blass geblieben ist. Die haben ja schon gewirbelt zusammen. Quasi. Ne?
Iblasio. Dann.
Ja, kann man sagen. Die haben ja schon gut zusammengespielt. Die kennen sich auch aus der griechischen Nationalmannschaft. Das wirkt schon richtig, richtig gut. Aber man hat gegen die Bayern gesehen, das braucht noch ein bisschen. Mhm. Also um das wirklich so in die Form zu kriegen, dass die beiden ihre Qualität auf den Platz bringen, dass es dann auch gegen die ganz starken Gegner wie den FC Bayern funktioniert, das braucht. Also da braucht es auf jeden Fall noch ein paar Monate, dass das Zusammenspiel funktioniert, dass die ins Team eingebunden sind. Aber ich glaube, gegen die schwächeren Gegner, wenn jetzt zum Beispiel der HSV am ersten Spieltag kommt, das wird ab Spieltag 1 funktionieren.
Ja. Ja, und wie gesagt, diese Euphorie, die brauchst du ja auch, ne? Die Euphorie, ja, der Fans und diesen Rückhalt und das Gefühl, dass du gute Arbeit leistest oder dass du gute Entscheidungen getroffen hast in der Vereinsführung. Das führt ja am Ende dann auch eher dazu, dass man eine gute Saison spielt, als wenn man vor der Saison schon sagt, ja, das wird wieder nix.
Ja, das stimmt schon. Also von daher würde ich das auch sagen, lass es einfach passieren, lass die Leute sich freuen über die Griechen, die man da verpflichtet hat. Ich bin auf jeden Fall dabei, ich finde beide überragend, also die werden so viel Spaß machen, dem BVB und ich glaube der ganzen Bundesliga. Mhm. Also das wird ein richtig, richtig starkes Duo werden und das Verrückte bei Konstantelias, der ja jetzt im Nachgang noch kam, als Ersatz für Elmala, der passt ja viel besser in das System vom BVB rein, weil der auch eher die Zehnerposition spielt. Elmala ist ja ein Flügelspieler und die Position, die Elmala spielt, die gibt es ja eigentlich beim BVB gar nicht, ne? Mhm. Weil es gibt ja hinten eine Dreierkette und dann eben zwei Schienenspieler mit Svensson und Riasson und die klassische Flügelposition, die Elmala beim FC spielt, die gibt es beim BVB ja gar nicht. Den hätte man ja reinpressen müssen in, ja, das System von Kovac. Konstantelias passt aber perfekt zusammen mit Karezas auf den beiden Zehnerpositionen hinter dem Mittelstürmer Guirassy. Von daher, ich hätte Elmala gerne beim BVB gesehen, aber so ist auch ganz geil eigentlich.
So ist vielleicht sogar besser. Also,
ja, vielleicht sogar noch vielleicht besser.
Besser, günstiger und passt ins System. Ja, ja, das wäre wahrscheinlich dann wieder so eine Maxi-Bayer-Geschichte gewesen. Ne? Ja, dann haben wir hier so einen, ja, Flügelspieler. Ja, welches System spielt ihr denn? Das und das. Ja, aber da habe ich doch gar keine Rolle. Ach so, ja, das sehen wir dann.
Cool. Ja, den Fehler hat man mit Bayer gemacht, den Fehler hat man mit Adeyemi gemacht. Hier wurde man jetzt offensichtlich zu seinem Glück gezwungen. Ja. Also,
ja, aber so
ist vielleicht nicht schlecht.
Aber so, wenn ich das so raushöre, dann ist doch die habt ihr doch jetzt zumindest mal nicht mehr den Arbeitszeitbetrüger an der Sportdirektorposition, sondern mit Ole Burg wirklich jemanden, der seriös und ruhig arbeitet.
Ole Burg ist am Kochen, also das auf jeden Fall.
Du,
ne?
Bist
und das
Ole
sind ja
Burg.
Nicht nur. Ja, das sind ja nicht nur die beiden Griechen. Gadou in der Abwehr auch sein Debüt gegeben, auch finde ich sehr stark. Braucht, glaube ich, noch ein bisschen. Also so in den 1-gegen-1-Duellen war noch ein bisschen unsicher, aber sehr schnell, körperlich,
ein der ist auch Kühlschrank 19, dahin. Also der ist 19, dass der unsicher ist in einem Zweikampf gegen so einen Luis Diaz, ja, oder, ne, also, ja.
Oder absolut, also aber ganz, ganz viel Potenzial, glaube ich, wird auch im Nachhinein als sehr starker Transfer gesehen werden. Die Neuzugänge machen richtig Spaß beim BVB. Mhm. Also das mal als Positives. Was überhaupt nicht funktioniert hat beim BVB, ist die Idee, Riasson und Svensson die Seiten tauschen zu lassen, weil dann Riasson, denke ich, gegen Ulisse spielen sollte. Hat den beiden komplett das Offensiv Selbstvertrauen gegeben, weil die auf der falschen Seite gespielt haben. Bitte nie wieder machen, Niko Kovac, dieses Experiment. Also das ist komplett schiefgegangen in meinen Augen. Und wer leider komplett versagt hat, ist jemand, den ich eigentlich in der Rückrunde beim BVB sehr stark fand und mich jetzt gefreut habe auf seine zweite Saison, nämlich Joe Bellingham. Der hat hier völlig, ja, versagt gegen den FC Bayern. Katastrophale Leistung. 2-0 verschuldet durch einen Fehlpass. Ganz unsicher. Also, weiß ich nicht. Das hat mich sehr überrascht, weil ich hätte mehr erwartet nach der sehr guten Rückrunde, die er gespielt hat.
Ja, vielleicht braucht er ja noch ein bisschen. Vielleicht hat die Pause ihm nicht gut getan. Weil das Potenzial für einen guten Spieler, das ist ja da. Also, das ist wieder so ein Leistungseinbruch, den man eigentlich nicht erklären kann, weil ja in der Zwischenzeit nun mal auch Pause war.
Ja, also ich habe es tatsächlich auch nicht verstanden, warum das jetzt nicht mehr funktioniert. Aber gut, lassen wir erstmal die Saison beginnen und vielleicht steigert er sich ja dann noch und wird dann zu dem Versprechen, was man sich bei der Verpflichtung dann gemacht hat. Ja, gucken wir mal auf den FC Bayern. Da gab es einen Neuzugang, der direkt von Anfang an gespielt hat und das auf einer sehr ungewöhnlichen Position, nämlich Nathaniel Brown, der nicht als Linksverteidiger gespielt hat, sondern als Zehner.
Ja. Hat mich so als Anhänger auch der deutschen Nationalmannschaft ein bisschen wütend gemacht, weil ich gedacht habe, ja, okay, jetzt wir haben ein riesengroßes Außenverteidigerproblem in der deutschen Nationalmannschaft. Jetzt haben wir einen, der vielversprechend ist, der sogar zum Branchenprimus wechselt und da stellen sie ihn auf die 10.
Ja.
Umgeschult.
Und das unter den Augen von Jürgen Klopp, der ja im Stadion war. Jürgen Klopp hat jetzt schon mehr Stadionpräsenz als Julian Nagelsmann.
Ja, das ist Quatsch, aber.
Aber es ist schon auch ein Problem
gewesen. Ja, die Polemik, die gönne ich dir, aber das ist natürlich Quatsch.
Und das Ding ist, Brown hat es auch noch richtig gut gemacht. Also der ist so flexibel, dass man den auch guten Gewissens auf eine Offensivposition stellen kann.
Einfach der deutsche Tom Bischoff.
Ja, Tom Bischoff wird jetzt irgendwie der Rang abgelaufen, weil er jetzt nicht mehr der super flexible im Kader ist, sondern Brown.
Ja, ist auch da nur noch die Nummer zwei. Das ist natürlich sehr, sehr tragisch. Übrigens, Tom Bischoff mit einer sehr lustigen Aktion. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Der hat diese Trophäe hochgereckt und da haben sich alle Beteiligten dann komplett kaputt gelacht. Ach nee, ich glaube, ich bin dumm. Ich habe ein anderes Video gesehen, das war gar nicht die Trophäe. Vergiss es. Streichen wir es einfach aus dem Protokoll. Tun so, als wäre es nie geschehen.
Ist nie passiert.
War während der Meisterfeier, ist einfach auch schon 100 Jahre her.
Ungefähr. Ich möchte mal kurz einhaken, ne? Du hast hier gerade darüber beschwert, dass Son Brown dann auf einmal auf der 10 spielt bei den Bayern. Das hat aber natürlich Gründe, weil Lennart Kahl und Serge Gnabry sind beide noch verletzt und Jamal Musiala aufgrund seiner Erkrankung jetzt im Moment nicht in der Lage zu spielen für den FC Bayern. Das heißt, Kompany hatte auch keinen anderen Zehner mehr.
Ja. Hat einfach gefragt, kann das einer so ein bisschen?
Ja. Ja, also vielleicht muss er es noch öfter machen, weil ich meine, Jamal Musiala, ich weiß nicht, wie viel da jetzt planbar ist, ne, durch seine jetzt bekannt gewordene Absence-Epilepsie-Erkrankung, wird ja jetzt wieder medikamentös anders eingestellt, ne, das war ja der Grund für die beiden Zusammenbrüche, die er hatte bei den beiden Testspielen, der hat ja die Diagnose schon vor einem Jahr bekommen, hatte da auch schon Medikamente genommen, war auch schon alles richtig eingestellt, jetzt hat er die reduziert. Und dann eben entsprechend die Quittung bekommen, dass die Anfälle dann wieder kamen. Das heißt, das muss er sich natürlich jetzt erst wieder medikamentös einstellen. Aber ist natürlich schwer, dann auch mit Musiala jetzt zu planen, erstmal in den nächsten Wochen. Ne? Ja. Also gerade für Kompany, also der ist sehr vage. Lennart Kahl ist noch nicht wieder fit nach seiner schweren Muskelverletzung bei der WM oder vor der WM. Gnabry auch noch nicht wieder so richtig da. Also ich glaube, das wird nicht das letzte Spiel sein, was Brown da macht.
Ja, für mich beim Thema Musiala wirklich das größte Fragezeichen hinter dem Verhalten von Verein und DFB, was das angeht. Weil wenn du in einer medikamentösen Einstellung bist, klar möchte man Jamal Musiala seine Karriere so gut wie möglich auch ermöglichen. Aber dass der schon als er dann wieder angefangen hat zu spielen, dass der nicht bei 100% war, dass der Schwierigkeiten hatte, dass er in Dribblings nicht gegangen ist, oder Dribblings nicht erfolgreich gemacht hat, die er vielleicht vorher hatte. Warum man da nicht einfach sagt, treten wir doch noch mal 3 Monate auf die Bremse, schicken den nicht mit zur WM, sondern lassen den medikamentös stabil einstellen, holen den zurück nach seiner wirklich schweren und langwierigen Verletzung und dann zur neuen Saison greifen wir voll an. Jetzt lässt man ihn dann in der Zeit nach der WM die Medikamente reduzieren und erzeugt ein Gesundheitsrisiko. Also klar, stecke ich nicht drin, bin kein Mediziner und habe auch keine Erfahrung mit der Erkrankung und wie der Umgang damit ist, aber es ist ein Hochleistungssportler. Da erwarte ich eigentlich einen viel sensibleren Umgang.
Ja, es ist ein zweischneidiges Schwert. Ne? Also klar, deine Meinung kann ich schon verstehen. Auf der anderen Seite ist es so, dass wohl Musiala selbst auch immer gesagt hat, er will spielen, er will wieder in die Normalität. Der Verein und auch der Trainer, Kompany und ich denke dann wahrscheinlich auch Nagelsmann, hat von den Ärzten immer grünes Licht bekommen. Ne? Also ich meine, Musiala hat ja in Anführungsstrichen einigermaßen Glück, dass es eine Art der Epilepsie ist, die auch gut behandelbar ist. Ne? Also damit kann man absolut leben. Ne? Also das ist nichts, was einen jetzt komplett umwirft. Ne? Wenn du die richtigen Medikamente dafür nimmst, die richtig eingestellt sind, dann geht das. Ne? Ich kenne das aus meinem familiären Umfeld, deswegen fand ich das ganz interessant, ne, dass auf einmal so eine bekannte Person wie Musiala das Gleiche hat. Das geht schon, aber ja, es ist natürlich immer so ein Ritt auf der Rasierklinge, dass du auf der einen Seite den Ehrgeiz des Sportlers hast, Musiala, auf der anderen Seite aber irgendwie auch gucken muss, ist das nachhaltig oder macht er sich jetzt nicht noch mehr kaputt, dass der in ein paar Monaten dann gar nicht mehr spielen kann. das ist sehr, sehr schwer, glaube ich. Also die Interessen alle unter einen Hut zu bringen. Aber ich gebe dir recht, er hätte vielleicht wirklich auf die WM verzichten sollen.
Ja, und ich sag mal, zwischen damit gut leben können und damit auf allerhöchstem Niveau einen extremen Leistungssport zu betreiben, ist ja, auch noch mal ist, was. Ja. Ne? Also ja. Klar, ne? Ich nehme mal das Beispiel Alexander Zverev. Das wird ja auch immer, also es gibt kein Spiel von Alexander Zverev, ohne dass erwähnt wird, dass er Diabetiker ist. So, das wird auch immer erwähnt und das wird dann auch mal gesagt, ja, und das, obwohl er, so, vielleicht hat Jamal Musiala das gleiche Schicksal, dass ab sofort vor jedem Spiel, wird, während jedes Spiels und nach jedes Spiels das erwähnt wird. Das ist ein bisschen wie die spanische Nationalhymne, die keinen Text hat übrigens.
Ja.
Aber ja, abwarten, Vertrauen haben in die handelnden Personen. Wie gesagt, ich erhoffe mir da eine gewisse Sensibilität mit dem Thema. Und ja, dass ein Fußballspieler sagt, er will spielen, das kennt man auch von den Kopfverletzungen innerhalb der Spiele. Da muss meiner Meinung nach aber trotzdem ein unabhängiger Gutachter ran oder ein unabhängiger Mediziner ran, der nichts mit dem Verein und nichts mit dem Spieler zu tun hat, um das zu entscheiden.
Ja, hoffen wir einfach, dass es dann in den nächsten Wochen positiver weitergeht für Musiala und er dann auch wieder auf dem Platz steht. Hoffen wir doch.
Wollen ihn auch spielen sehen.
Ja, eben. Ne? Also wir wollen die Besten auf dem Platz sehen. Wir wollen natürlich auch für die deutsche Nationalmannschaft, dass er wieder sein Level erreicht. Von daher, ja, hoffen wir, dass das klappt. Kommen wir vielleicht nochmal ganz kurz zurück auf das Spiel, denn die zweite Hälfte war durchaus ein bisschen interessanter. Also der FC Bayern hatte ja 2-0 geführt. Zweite Hälfte war deutlich besser vom BVB, finde ich. Gerade auch nach der Einwechslung von Konstantelias wurde es offensiv deutlich greifbarer und zwingender. Anschlusstreffer durch Fabio Silva gefallen und in der Nachspielzeit muss meines Erachtens Maxi Bayer das 2-2 machen. Ja. Und dann gewinnt der FC Bayern nicht nach 90 Minuten. Also da hatten die Bayern am Ende auch Glück, dass Maxi Bayer eine 1000-prozentige Chance vergibt.
Ja, also der Klassiker, schwerer den nicht zu machen.
Ja. So geil freigespielt. Der Pass von Waldemar Anton ist so überragend gewesen. Durch, wirklich, wie mit dem Skalpell durch die Abwehr in den Fuß von Maxi Bayer. Die Ballannahme ist Weltklasse und dann ein Abschluss aus der Kreisliga.
Ja, ja, best of both worlds, würde ich sagen. Ja.
Das war bitter. Also, der FC Bayern relativ souverän, am Ende ein bisschen Glück gehabt. Der BVB, er muss sich noch finden, aber ich finde sehr, sehr viel Potenzial. Wir werden in der Saisonvorschau noch mal ein bisschen ausführlicher drauf gucken. Mhm. Aber ich bin ein bisschen hyped auf die neue Saison.
Ich freue mich, jetzt schon wieder auf die Saisonvorschau. War letzte Saison auch schon so eine Farce. Freue mich drauf. Wird spaßig.
Ja, was soll ich denn sagen? Also eigentlich finde ich alles geil, was der BVB am Kader getan hat. Wer gegangen ist, wer gekommen ist.
Ja.
Die Talente kriegen ihre Plätze aus der eigenen Jugend. Es ist eigentlich alles total logisch, was da gemacht wurde. Es muss jetzt nur noch funktionieren, aber so wie wir den Fußball kennen, so einfach.
Es wird wieder eine fantastische Saison für einen zweiten Platz.
Ja, mein Gott, ja, okay. Es ist ja auch keine Niederlage, wenn du da Zweiter wirst hinter den Bayern, aber
ja.
Also ich glaube, es sind die Voraussetzungen sind da, den Bayern gefährlicher zu werden als in der letzten Saison.
Ja. Ja, reden wir noch ausgiebig drüber. Benze Baini hat ja noch am Ende versucht, irgendwie zumindest ein bisschen die Konkurrenz zu schwächen, indem er sich gedacht hat, naja, der Saibari, der war ja schon mal verletzt. Ich glaube, den trete ich nochmal ins Gemüse.
Das ist ein algerisch-marokkanisches Ding gewesen zwischen den beiden. Ich finde aber, also ich, meiner Meinung nach, ist die Rote da zu hart gewesen. Also ja, der rauscht da ganz schön rein, aber er trifft ihn auch nicht voll, sondern er rutscht eher so ab von seinem Knöchel. Also Trefferbild war nicht so schlimm. Also für mich war es ein dunkelgelber, aber keine Rote eigentlich.
Ja, wenn es dunkelgelb ist, ist es eine Kannrote.
Ja, es ist ein Kann, aber also für mich war Rot eigentlich zu
find's
hart.
Einfach, es ist einfach so ein Benze Baini-Ding, finde ich. Das passt so zum
Gut, hat am Spielverlauf aber auch nichts mehr geändert. Also war in der Nachspielzeit. Also ja, war jetzt,
den Spielverlauf, den hat Bayer am Ende zu verantworten.
Ja, das ist richtig. Ja, ich würde sagen, dann sind wir für heute soweit durch mit der ersten Pokalrunde und dem Supercup zwischen den Bayern und dem BVB. Ja, da bleibt dann nur der Hinweis auf die Saisonvorschau.
Ja.
Mitte kommender Woche wird es das geben. Ich denke, Dienstag, Mittwoch könnt ihr so ungefähr damit rechnen. Wahrscheinlich im Podcast in zwei Teile unterteilt, weil es wird wahrscheinlich wieder sehr viel diskutiert werden müssen.
Ja, klar. Aber hat man ja jetzt schon gemerkt.
Ja.
Hat man ja jetzt schon gemerkt. Und dann Seid ihr aber auch rechtzeitig zum Eröffnungsspiel der Bundesliga top informiert mit allen Meinungen, die wir so zu geben haben. Und ja, wir werden auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen Hass schüren mit dem dritten Trikot-Ranking. Das wird auch noch mal passieren. Ich denke mal nach dem ersten Spieltag dann.
Ja. Mittlerweile haben die Vereine ja fast alles released. Also das heißt, der dritte Teil, der wäre da schon. Die Kugeln sind schon im Lauf, Michael. Wir müssen nur noch abfeuern.
Man kann sagen, in unseren Läufen oder in der Hader. Ey, HSV, VfB Stuttgart, Union Berlin sind Auswärtsfahrten, die ich nur sehr, sehr vorsichtig machen muss. Diese
Städte, die wir ab jetzt meiden müssen. Ja. Also
ich habe Weltverbot, nicht nur Köln-Kalk.
Ja, wir haben offiziell Köpenick verboten bekommen. Köpenick, also von daher, das reicht.
Schwieriges Pflaster, weil wir einfach nicht verstanden haben, dass hinter dieser hässlichen Absurdität eines Trikots eine Geschichte steckt. Das rechtfertigt übrigens immer alles.
Es ist auch Quatsch. Wir haben bei jedem Trikot-Ranking immer gesagt, wir lassen da die Geschichte in dem Sinne außen vor, weil es geht nur um den Style. Also es geht nur um die optische Bewertung. Dass da ein Sinn hintersteckt, ist ja schön und gut. Wenn es aber scheiße aussieht, dann sieht's scheiße aus. Egal, ob sich da jemand Gedanken zugemacht hat oder ob da, was weiß ich, die abgebrochenen Treppen vom Kreisligaplatz um die Ecke so aussehen, von der Farbe her, dann macht ja nichts. Ja. Wenn das Trikot scheiße aussieht. Ja.
Grüße gehen raus an das Fortuna Düsseldorf-Trikot übrigens. Das finde ich auch grauenvoll.
Ja, das ist eine ganz, ganz schlimme Fürchterlichkeit. Reiht sich ein in das Heimtrikot vom MSV Duisburg.
Oh ja, das stimmt. So, haben wir die beiden auch nochmal gegen uns aufgewiegelt. Und ich glaube, damit können wir jetzt wie ein Baby kann ich jetzt schlafen gehen.
Absolut. Fulminante Grüße.
Und Bauer, ciao.